Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo und willkommen zum Podcast Lebensfragen. Mein Name ist Anja Schneider, ich bin Journalistin. Mir gegenüber sitzt wie immer
Bischof Peter Kohlgraf.
In dieser sechsten Folge haben wir etwas Besonderes vor. Diesmal begrüßen wir zwei weitere Gesprächsgäste und sind zugeschaltet Frau Elke Büdenbender, Richterin und Ehefrau unseres Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Hallo Frau Büdenbender.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Wir freuen uns auch. Und außerdem ist uns zugeschaltet Professor Eckhard Nagel, Transplantationsmediziner, Doktor der Philosophie und Ehrendoktor der evangelischen Theologie. Willkommen, Herr Professor Nagel.
Hallo und auch vielen Dank von meiner Seite, dass wir hier miteinander sprechen können. Ich freue mich ebenfalls darauf.
Unser Thema heute: Sterben, Tod und was wir daraus fürs Leben lernen können. Frau Büdenbender, Sie haben in Ihrer Familie und im Freundeskreis Sterben und Tod in verschiedener Weise erlebt und Sie selbst waren schwer erkrankt, bekamen von Ihrem Mann, dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, im Jahr 2010 eine Niere gespendet. Jetzt könnte man meinen, Sie würden sich nach solchen schwierigen Erfahrungen vielleicht eher mal nach leichten Themen sehnen. Doch Sie haben gemeinsam mit einem langjährigen, sehr guten Freund Ihrer Familie, nämlich mit Professor Eckhard Nagel, entschieden, wir müssen über das Sterben und den Tod sprechen und ein Buch herausbringen. Wofür ein Buch darüber?
Also ich denke, Sie haben ja die Eckpunkte auch, die in meinem Leben auch eine große Rolle gespielt haben, schon genannt. Und es ist nicht so, dass das Thema Krankheit, Tod und Sterben verschwindet, sondern es bleibt ja präsent. Und es arbeitet auch. In mir hat zumindest gearbeitet. Richtig wachgerufen wurde das wieder durch die Corona-Pandemie. Da bin ich von einer Zeitung gefragt worden, ob ich ein Interview gebe und habe das gemacht und habe ich im Rahmen dessen auch sehr vorbereitet auf dieses Thema und dann kam die Idee, doch daraus ein Buch zu machen und weil ich finde, dass Professor Eckhard Nagel, mein guter Freund Eckhard, da unglaublich viel zu beizutragen bzw. zu sagen hat, wie ich finde, auch mehr als ich, habe ich gedacht, es wäre doch schön zu versuchen, ob wir das zusammen machen können. Und es war ein Experiment, oder Eckhard?
Ja, es war eine Reise, haben wir ja manchmal so für uns empfunden.
Ja, Herr Professor Nagel, in Ihrem Beruf als Transplantationsmediziner sind Sie öfter konfrontiert mit Sterben und Tod. Ist der Umgang damit für Sie inzwischen Routine?
Na, das wird nie Routine. Ich glaube, wir Menschen sind nicht so ausgestattet, dass wir, außer wir würden Dinge verdrängen. Sicherlich ist es eine andere Situation, wenn mit diesem Thema im Alltag sich beschäftigt. Aber es verändert nicht die Betroffenheit, es verändert nicht die individuelle Anteilnahme, die man mit Menschen hat, wenn man häufiger und immer wieder mit diesen Themen sich auseinandersetzt. Mir jedenfalls geht es auch nach über 30 Jahren ärztlicher Tätigkeit so, dass bei eigentlich jedem individuellen Patienten, jeder individuellen Patientin dieses Thema ein zentraler Moment ist, mit dem man sich auseinandersetzt, bei dem man spricht. Und die Transplantationsmedizin hat natürlich eine besondere Beziehung auch zum Sterben und zum Tod, einfach deshalb, weil nach einem eingetretenen Hirntod Organe gespendet werden können. Eine Perspektive sich für Menschen, die schwerstkrank sind, aus der Organspende ergibt, eine Lebensperspektive. Und das ist etwas, wo moderne Medizin natürlich nochmal in ganz ungewöhnlicher Art und Weise die Endlichkeit des Menschen zusammenbringt mit Hoffnung und Zuversicht.
Das ist ganz wunderbar, dass Sie dann auch hier im Gespräch Ihre besonderen Erfahrungen mit einbringen können. Herr Bischof Kohlgraf, Sie kämpfen nicht als Mediziner um das Leben von Patienten, aber Sie würden wahrscheinlich den Titel des Buches unterschreiben. Der Tod ist mir nicht unvertraut. Wie oft denken Sie heute in Ihrem Alltag an den Tod?
Also eigentlich in jedem Gottesdienst ist der Thema. Wir feiern Tod und Auferstehung des Herrn. Und in jedem Gebet, in jedem Gottesdienst kommt eigentlich auch die Endlichkeit des Menschen zur Sprache. Und auch in meinem Leben habe ich natürlich Erfahrungen von Abschied nehmen und Trauer gemacht. Aber insofern ist auch mein Glaube ein hoffnungsvoller Glaube, aber ein Glaube, der eben dieses Thema nicht verdrängt, sondern sich diesem Thema auch sehr hoffnungsvoll stellt. Das macht für mich auch Christsein aus.
Das ist die Chance hier in dieser Runde, dass wir uns gemeinsam jetzt der Herausforderung stellen und auch über solche leidvollen Erfahrungen sprechen, die sich schwer in Worte fassen lassen. Dazu gehören Schmerz und Trauer. Frau Bühnenbender, Sie erzählen in Ihrem Buch, als Ihre Oma verstarb, habe Sie das sehr mitgenommen. Wie würden Sie rückblickend Ihre Gefühle beschreiben?
Also ich hatte ein Gefühl von einem sehr großen Verlust. Diese Großmutter habe ich eben auch als junge Erwachsene erlebt und auch an meiner Seite gehabt. Und mit dieser Oma habe ich auch einfach, sie war die Mutter meiner Mutter, sehr viel zu tun gehabt. Und die habe ich als unglaublich spannende, warmherzige, interessierte Frau wahrgenommen. Und als sie dann im Krankenhaus lag und man tatsächlich merkte, es geht dem Ende zu, es hat mich ungeheuer mitgenommen, weil das für mich der erste Mensch war, den ich, der mich über so eine lange Strecke meines Lebens begleitet hat, auch eng und interessiert begleitet hat. Und ihn dann gehen zu lassen, meine Großmutter gehen zu lassen, ist mir ungeheuer schwer gefallen.
Herr Bischof Kohlgraf, leidvolle Erfahrungen mussten Sie auch früh machen. Sie waren 11, als Ihr Vater verstarb und 19, als Ihre Mutter verstarb. Da machten Sie Abitur. Den Tod der Mutter haben Sie sehr bewusst wahrgenommen. Was war das damals für eine Situation? Welche Erfahrungen von dieser Zeit waren für Sie besonders eindrücklich?
Also wir reden jetzt über zwei sehr, sehr einschneidende Erfahrungen natürlich als Kind und als Jugendlicher. Ich möchte allerdings trotzdem vorweg schicken, dass ich keine traurige Kindheit deswegen hatte. Auch eigentlich keine traurige Jugend, kein trauriges Studium. Trotzdem waren es natürlich einschneidende Erfahrungen. Die Erfahrung, als die Mutter mir von ihrer Krankheit berichtete, auch meinem Bruder, das war natürlich schon schwierig. Es hat ein halbes Jahr gedauert bis zu ihrem Tod. Und das war eine sehr intensive Zeit. Also für mich war eigentlich diese Zeit ein langsames und irgendwo auch im Nachhinein gutes Abschied nehmen, weil wir mit der Mutter die Themen, die anstanden, auch sehr, sehr ausdrücklich besprechen konnten. Also sie hat sich keinem einzigen Thema entzogen. Sie hat sich der Situation auch sehr realistisch gestellt, sodass ich als Jugendlicher, auch mein Bruder damals, dass wir sehr gut in diese Situation auch hineinkommen konnten. Und trotzdem war es natürlich eine sehr einschneidende Erfahrung, gerade in dieser Phase von Abitur. Es geht so ins Leben und dann dieser große Abschied. Nach dem Tod der Mutter wurden die Großeltern sehr viel wichtiger. Das war so ein Stück auch wirklich Ersatz und eine gute Heimat.
Und wie erlebten Sie damals mit 19, als Ihre Mutter verstarb, den Glauben und die Kirche?
Ich habe damals die Kirche als sehr hilfreich erlebt. Das war nicht nur sozusagen der Glaube, der mich getragen hat, sondern auch Menschen in der Kirche, das waren die Priester, das waren aber auch Menschen aus der Gemeinde, die mir mit sehr praktischen Dingen auch zur Seite gestanden haben. Also nur die frommen Worte allein hätten mir in der Situation vielleicht auch nicht geholfen, sondern einfach Menschen, die auch bis hin zur Wohnungssuche oder die gesagt haben, wir helfen dir bei der Wohnungsauflösung, wir helfen dir bei ganz praktischen Fragen, Planung der Beerdigung, Planung, wie es dann weitergeht, all diese Fragen. Und da bin ich bis heute wirklich auch Menschen der Kirche, Menschen der Gemeinde, auch den Priestern noch sehr dankbar im Nachhinein.
Der Tod Ihrer Mutter damals in dieser Zeit war eine überaus einschneidende Erfahrung für Sie. Und ich muss sagen, ich habe in den vergangenen Wochen tatsächlich einige Male an Ihre Erfahrungen gedacht. Denn vor wenigen Wochen ist meine eigene Mutter verstorben. Hier in der Runde wissen Sie schon alle davon, denn ich hatte das Ihnen in den Vorgesprächen schon mitgeteilt. Und auch wenn meine Mutter im Alter verstorben ist, also sozusagen ihr Leben leben durfte und ich selbst mit beiden Beinen gut im Leben stehe, spüre ich doch, wie sie mich immer wieder einholt, dieses Leid, diese tiefe Trauer. Und viele Menschen haben mir in diesen Tagen auch aus eigener Erfahrung zurückgemeldet, Trauern, das braucht seine Zeit. Herr Professor Nagel, Sie haben in Ihrer eigenen Familie den Tod in sehr unterschiedlichen Situationen erleben müssen, überaus schmerzhaft. Sie haben gemeinsam mit Ihrer Ehefrau Anne zwei Ihrer Kinder verloren, Ihre Tochter Rike und 1,5 Jahre später Ihren Sohn Jonathan. Was das bedeutet, kann man wohl nur erahnen. In Ihrem Buch sprechen Sie über diese Erfahrung kurz und das respektieren wir hier im Gespräch selbstverständlich auch. Wenn Sie auf Ihr bisheriges Leben schauen, was tun Sie in Phasen des tiefen Leides und der Trauer? Gibt es da für Sie als gläubigen Christen beispielsweise Rituale der Kirche, die Ihnen helfen?
Also einmal ist es natürlich eine Entwicklung und es ist ein Unterschied, ob man als junger Mensch, so wie Herr Bischof das gerade geschildert hat, einen existenziellen Verlust erleidet oder ob man im fortgeschrittenen Alter das durchmacht. Ich glaube, dass es zu unserer Biologie gehört, dass wir auch Erfahrungen sammeln, Lernerfahrungen sammeln, mit existenziellen Krisen umzugehen. Und zu diesen Lernerfahrungen gehören natürlich auch soziale Kontexte. Also wenn Sie mich fragen, ob es Handlungen, spezifische Situationen, zum Beispiel in der Kirche gibt, die trösten und die man in solchen ganz schweren Situationen sucht, dann glaube ich, ist es insbesondere die Gemeinschaft, die von Menschen, die ich gesucht habe und in einer solchen Situation auch immer wieder suchen würde, dieses Einsamsein mit der Trauer, mit dem Verlust, mit dem Schmerz hebt sich nur dann ein Stück weit auf oder lässt sich vielleicht bewegen, wenn man nicht alleine ist.
Wie ist das mit der Beziehung zu Gott? Sind Sie auch wütend oder hadern mit Gott?
In jedem Fall. Nicht nur in den ganz existenziellen Krisen, sondern auch vielleicht in weniger spürbaren. Ich glaube, dass jedenfalls für meine persönliche Glaubensüberzeugung spielt es eine große Rolle, ja, Gott auch anklagen zu können im Sinne, warum hast du mich verlassen? Also so, wie wir das ja auch schon im biblischen Kontext kennen, wie wir es von Jesus Christus kennen, die bildliche und inhaltliche Situation des Garten Gethsemane ist eine, die mich immer sehr stark beschäftigt hat und die mich immer wieder auch in ganz unterschiedlichen Situationen meines Lebens ja existenziell begleitet. Und das führt natürlich eben zu einem Zwiegespräch, das führt zu einer inneren Auseinandersetzung mit der eigenen Glaubensüberzeugung und auch mit dem Vaterbild oder Mutterbild, was man von Gott hat, ist natürlich verbunden die Enttäuschung, die man natürlich diesem eigentlich Allmächtigen gegenüber empfindet. Wenn es denn Allmacht gibt, dann müsste man doch auch bewahrt werden können vor diesen existenziellen Krisen, Schmerzen und Herausforderungen. Und es wird einem natürlich im Laufe des Lebens klar, dass das nicht sozusagen diese Form der Begleitung ist, dass sozusagen Macht hier in einem ganz anderen Sinne verstanden wird, dass wir an einen Gekreuzigten glauben, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass wir eben wirklich eine andere Form von Beziehung und letztendlich Schutz und Erlösung haben, als man das von einer Situation erwarten würde, wo alles vermeintlich Schwierige aus dem Weg geräumt wird. Und insofern ist diese Zwiesprache, ist diese unterschiedliche Empfindung, die man ja auch im Abschied hat, es kann immer wieder Momente geben, in denen zum Beispiel die Dankbarkeit ganz stark überwiegt, weil man jemanden an seiner Seite haben durfte, den man geliebt hat, der einem Hoffnung gegeben hat, der Kraft und Zuversicht vermittelt hat und dann wieder die tiefe Enttäuschung, die Einsamkeit, das schmerzliche Vermissen. Also diese innere Auseinandersetzung spiegelt sich natürlich auch in Glaubensbeziehungen wieder.
Wie war das bei Ihnen, Herr Bischof Kohlgraf? Haben Sie diese Warum-Frage, warum lässt du das zu, Gott, haben Sie das gestellt?
Ehrlich gesagt war ich in der Phase während der Krankheit meiner Mutter bis zum Tod und auch hinterher, war ich oft zu leer. innerlich auch leer, um mich aufbäumen zu können. Das so, wenn ich das erinnere. Natürlich habe ich diese Frage auch gestellt, aber theoretische Antworten helfen mir da ehrlich gesagt auch nicht weiter. Ich habe halt meine Mutter auch erlebt. Ich vermute fast, sie war ja selber Krankenschwester, dass sie auch vor der Diagnose etwas geahnt hat. Ich weiß, dass sie vorher auch schon gesundheitliche Schwierigkeiten hatte und deswegen ja auch zum Arzt gegangen ist und man die Krebserkrankung auch lange nicht entdeckt hat. Und als man sie entdeckt hat, war es eigentlich auch schon zu spät, etwas zu tun. Ich vermute, dass meine Mutter eine Ahnung hatte von dem, was auf sie zukommt. Und diese typischen Phasen, sage ich mal, Kübler-Ross, also der Aufbäumung und des Haderns damit, kann sein, dass meine Mutter das schon hinter sich hatte. Ich habe sie in dieser Phase der letzten Monate nur erlebt als eine Frau, die sich sehr realistisch und auch gläubig dieser Situation gestellt hat. Zumindest ist bei mir nicht drüber gekommen, dass sie schwer mit ihrem Schicksal gehadert hat, sondern eher irgendwo auch damit gelebt hat und eigentlich versucht hat, meinen Bruder und mich in dieser Situation dann auch noch irgendwo, ich sag mal, lebensfähig zu halten und lebensfähig zu machen.
Ja, Sie haben eben angesprochen, Elisabeth Kübler-Ross, die erforscht hat, das Sterben bzw. Nahtoderfahrungen und dann daraus auch verschiedene Phasen definiert hat, die man da durchlebt. Frau Büdenbender, Sie haben auch, was Ihre eigene Gesundheit betrifft, einschneidende Erfahrungen machen müssen. Sie waren 34 Jahre, als Ihre Nieren versagten, nach Geburt Ihrer Tochter Merit. Erlebten Sie damals so etwas wie Todesangst?
Ja, in dem Sinne, also es war unmittelbar nach der Geburt, in dem Sinne, dass ich gedacht habe, ich sehe meinen Mann und meine Tochter nicht wieder. Das war schon sehr, sehr ergreifend für mich. Das hat auf der anderen Seite dann aber auch, zumindest in den folgenden Wochen, dazu geführt, dass ich schon einen ganz starken Willen auch entwickelt habe, dort wieder rauszukommen. Da muss man ja natürlich auch sagen, ich bin ja in einer unglaublich privilegierten Situation, in einem Land zu leben, in dem mir geholfen werden kann, in dem mir auch wirklich gut geholfen wird. Und dafür bin ich auch ungeheuer dankbar. Eine Wut oder ein Zorn habe ich gespürt, dass meine Mutter schließlich an der Alzheimer'schen Krankheit gestorben ist. Sie war sehr früh erkrankt. Mein Vater hat sie lange gepflegt. Da habe ich bei mir, weil ich so gar nichts tun konnte, so wirklich, da habe ich bei mir schon ein Hadern und auch einen wirklichen Zorn erlebt, weil ich dachte, warum muss diese Frau, die so großartig ist, der liebste Mensch, den ich bis dahin kannte, warum muss die jetzt gehen? Also das und auch unter solchen Umständen, das hat mir sehr zugesetzt und das hat auch ein bisschen mein Vertrauen in die Welt oder in Gott in Frage gestellt. Das muss ich schon sagen.
Es ist ein wichtiges Anliegen von Ihnen, über Sterben und Tod zu sprechen, selbst wenn es dabei auch so viele Fragen gibt, die unser menschliches Verstehen übersteigen. Das merkt man ja auch, wie wir uns hier gerade im Gespräch so von verschiedenen Seiten annähern. Eine Frage, über die sich die Menschen seit Jahrtausenden das Hirn zermartern, ist, was passiert denn wirklich beim Sterben oder nach dem Sterben mit der Seele? Wie ist es bei Ihnen, Frau Büdenbender? Glauben Sie an den Himmel und an die Hölle?
Als ich jünger war, als ich ein Kind war, konnte ich damit sehr gut leben. Und das hat mich auch vielfach getröstet. Ich fand die Vorstellung einfach schön. Ich denke, es gibt etwas danach. Ich kann heute nicht mehr so genau sagen, was das ist. Aber auch da habe ich ein großes Vertrauen. Und wahrscheinlich kann man das auch als Gottvertrauen bezeichnen. Also ich meine schon, also einmal ist der Mensch also nicht in meinem Herzen gegangen. Die Menschen, die mir nahe standen, die gestorben sind, die sind ja bei mir. Die habe ich, ich denke nicht jeden Tag daran, aber an meine Eltern denke ich schon sehr, sehr häufig. Und so ist es auch mit Freundinnen, die gestorben sind. Ich habe sie einfach bei mir und trage sie mit mir. Das finde ich ist auch eine Art, die Menschen mitzunehmen in das tägliche Leben. Aber ich habe schon auch eine Vorstellung davon, dass es etwas danach gibt, wobei ich nicht sagen kann, wie es sein kann. Aber das ist für mich eine sehr tröstliche Vorstellung.
Also es ist jetzt auch so, dass Sie nicht mit den Begriffen Himmel oder Hölle hantieren sozusagen. Also das ist für Sie nicht so konkret auszumachen.
Nein. Also ich finde, wir haben vielfach die Hölle auch auf Erden. Also Nein, davon, was danach kommt, davon kann ich mir noch keine konkrete Vorstellung machen. Also ich denke eher, dass etwas bleibt. Natürlich auch von den Menschen, die nachher im herkömmlichen Sinne nicht gut waren. Auch von denen bleibt etwas.
Herr Professor Nagel, als Theologe und Philosoph haben Sie zu dem Thema vieles gelesen und für sich abgewogen. Glauben Sie an Himmel und Hölle?
Über Sigmund Freud promoviert in der Philosophie. Da ist die Hölle und auch der Himmel schnell dahin, wenn man sich mit seinen Schriften auseinandersetzt. Nein, ich glaube nicht an die Hölle. Ich glaube, dass ein liebender Gott eine solche Form der Qual sozusagen dauerhaft nicht begründen würde, sich nicht begründen lässt, aus jedenfalls den Glaubensüberlieferungen heraus. Ich sehe darin eine Instrumentalisierung des Glaubens im negativen Sinne, die geschichtlich begründet in ihrer Entwicklung nachvollziehbar ist, aber von der wir uns wirklich trennen sollten, sondern weil sie eben verdunkelt das, was Elke Bühnbender ja gerade gesagt hat, nämlich, dass es eine Perspektive gibt und ich glaube an diese Perspektive. Ich würde sie auch nicht konkretisieren. Ich habe manchmal das Gespräch mit meinen Patientinnen, Patienten über die Frage, was kommt denn dann? Und ein Punkt, der uns dann häufig mal beschäftigt, ist die Frage, wie stelle ich mir denn die Auferstehung vor? Stelle ich mir die Auferstehung vor, dass ich dann als Kind wieder auferstehe oder jetzt als etwas gebrechlicher, kranker Mensch? Also daran kann man schon sehen, dass wir gefangen sind an diese Bilder in Raum und Zeit. Ich glaube, das, was dann passiert, ist außerhalb von Raum und Zeit. Und deshalb können wir es nicht denken, sondern nur empfinden. Und dazu braucht es dann auch keine entsprechenden Schubladen, in die wir das verorten.
Wenn ich es richtig verstehe, Herr Professor Nagel, sagen Sie, die Hölle gibt es auf keinen Fall nach Ihrem Gottesbild, Bischof Kohlgraf. Was sagen Sie dazu? Stimmen Sie da Professor Nagel zu?
Also es gibt zumindest ja auch Theologen, die sagen, wir hoffen zumindest, wenn es eine Hölle gibt, dass kein Mensch in diesen Zustand hineingeht. Dieser Hoffnung schließe ich mich an. Trotzdem, neben der persönlichen Hoffnung, die ich für mich habe, ist ja auch eine biblische Botschaft, dass die Opfer dieser Geschichte, die vielen Opfer, dass auch die Gerechtigkeit finden. Das heißt, zumindest werden die Diktatoren dieser Welt, sage ich mal, nicht so ganz nur durch die billige Gnade, durch das Gericht Gottes kommen. Also das ist für mich auch eine wichtige Frage, wenn ich über Himmel und Hölle nachdenke. Das eine ist die persönliche Hoffnung für mich. Da stimme ich Professor Nagel absolut zu. In dieser Hoffnung lebe ich und die Bibel erfüllt keinerlei Neugier, wie es denn da aussieht. Deswegen alle Ideen und alle Bilder, die wir machen, bleiben Bilder und menschliche Vorstellungen. Aber mit dem Gottesbild verbunden ist auch die Frage von Gerechtigkeit, gerade für die Menschen, die in dieser Welt tatsächlich zu kurz gekommen sind. Und nicht nur zu kurz gekommen sind, sondern die gelitten haben unter der Bosheit anderer. Was passiert dort? Ich glaube, dass wenn wir über Himmel, Hölle nachdenken, auch diese Frage im Raum steht, was hat es da mit Gerechtigkeit auf sich?
Frau Bühnbender, Sie nicken innerlich.
Ja, nicken. Also ich denke, Gott hat uns als freie Menschen in diese Welt gelassen. Es ist unsere Sache, was wir damit tun. Und ich finde, jeder einzelne Mensch hat die Verantwortung auch bekommen. Also das finde ich ganz wichtig. Die Vorstellung, dass Gerechtigkeit nach dem Tod geschaffen wird, ist mir eher fremd. Ich meine, wir sind alle dazu aufgerufen, zu versuchen, Gerechtigkeit zu schaffen hier, weil das empfinde ich auch als Auftrag. Ich empfinde es wirklich als Auftrag, dass wir Menschen uns überlegen, wie können wir verhindern, dass Menschen leiden. Ich meine, mein Mann und ich kommen gerade zurück aus Mexiko. Das ist schon ein Land, auch sehr beeindruckend, aber auch beeindruckend in der Art und Weise, als dort viel, viel Ungerechtes geschieht. Aber da habe ich wiederum auch eine schöne Begegnung gehabt mit katholischen Nonnen, die die Flüchtlinge aufnehmen, ihnen helfen und damit auf Erden für Gerechtigkeit oder einen Ausgleich sorgen. Ich glaube nicht, dass ich darauf vertraue, dass die Hölle oder ein Ort im Jenseits Gerechtigkeit schaffen wird.
Also das Ganze eher verstanden als eine Art Auftrag für das Leben hier.
Ja. Aber da bin ich völlig d'accord. Also das ist natürlich so. Aber es gibt einfach wahrscheinlich viel zu viele Menschen in der Geschichte, auch heute noch, die irdisch betrachtet keine Gerechtigkeit finden werden, so sehr ich mich und viele Menschen sich auch anstrengen. Und wie Gott diese Gerechtigkeit schafft, ob das so platt geht mit Himmel, Hölle, weiß ich auch nicht. Das muss ich dann auch dem lieben Gott überlassen. Ja, aber dass es eine Form geben wird, das ist meine Hoffnung, dass die Menschen, die irdisch betrachtet, überhaupt keine Gerechtigkeit finden werden, weil das Leid zu groß ist oder weil die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Da hoffe ich schon auf eine Gerechtigkeit. Und da sind für mich so Bilder wie Hölle oder so, das sind dann Modelle, die ich aber inhaltlich kaum füllen kann. Aber der Grundgedanke von Gerechtigkeit, den möchte ich schon aufrechterhalten.
Herr Professor Nagel, wie erleben Sie denn Menschen im Sterbeprozess, wenn die Sterbenden es körperlich und geistig noch können? Wie setzen Sie sich Ihrer Erfahrung nach auseinander mit dem, was Ihnen vielleicht bevorsteht?
Erstmal möchte ich sagen, dass der Gedanke von Bischof Kohlgraf ein schöner Gedanke ist. Den ist mir tatsächlich so nicht, würde ich auch primär nicht geteilt haben, aber es ist ein schöner Gedanke, sich zu überlegen, dass ich auch im Hinblick auf das, was kommt, mit einer ausgleichenden Gerechtigkeit rechne. Was immer das bedeutet, wie immer man das dann vielleicht, was dann für eine neue Existenz relevant ist. Aber das bringt mich zu Ihrer Frage, wie sterben Menschen? Ich erlebe tatsächlich immer wieder, dass viele Menschen so sterben, wie sie gelebt haben. Und dass sie dementsprechend ausgeglichen, offen, so wie Herr Bischof das von seiner Mutter auch erzählt hat, mit großer Realitätssinn und Annahme einen Weg gehen, und andere, die keinen Weg finden durch die Tür in das Jenseits. Und das hat nach meiner Wahrnehmung und das, was ich von den Kolleginnen und Kollegen höre, die sich da mal in der Palliativmedizin ja besonders mit beschäftigen, immer auch etwas damit zu tun, wie ich lebe. Nicht nur alleine, sondern in welchem Zusammenhang ich stehe, in welcher Aufgehobenheit ich mich befinde, welche Konflikte noch als Konflikte sozusagen bestehen bleiben, nicht gelöst sind. All diese Punkte kumulieren in dem letzten Weg unter Umständen. Und insofern ist es schon eben auch ein Abbild von dem, wie wir selber leben. Und wenn wir uns vorbereiten, sagen auf die Endlichkeit, auf die eigene Endlichkeit, dann ist es tatsächlich der erste Moment, an dem man reflektieren sollte, wie man gerade lebt.
Frau Büdenbender, Sie haben eben anschaulich erläutert, wie die Menschen Ihnen nahestehen, auch die verstorbenen Menschen Ihnen nahestehen. Sind Sie auch davon überzeugt, dass Sie die Menschen im Jenseits wiedersehen?
In einer Weise hoffe ich das natürlich. Und das ist ja das, was Glaube für mich auch ausmacht. Ich kann eben damit leben, dass ich es nicht weiß, weil ich eine große Hoffnung habe. Und die bleibt bei mir. Die Hoffnung.
Herr Bischof Kohlgraf, zur Frage des möglichen Wiedersehens im Jenseits hat Ihr Vorgänger Karl Kardinal Lehmann etwas formuliert, das Sie bis heute berührt. Erzählen Sie uns von Lehmanns geistlichem Testament, das offenbar in einem Tresor lag?
Ja, jeder Bischof muss irgendwann ein geistliches Testament schreiben. Das hat Lehmann auch gemacht. Wir haben es dann am Morgen seines Todes, am 11. März 2018, haben wir den Tresor geöffnet und dieses Testament gefunden. Und er hat dann einen kurzen, durchaus sehr wirklich bewegenden Text auch geschrieben. Und der Text endet mit dem Satz auf Wiedersehen. Ich habe diesen Satz auf Wiedersehen dann auch an das Ende meiner Predigt bei seiner Beerdigung gesetzt. Lehmann war sicherlich ein großer Theologe, aber in so einem Satz auf Wiedersehen zeigt sich natürlich auch irgendwo ein sehr kindlicher, und das meine ich positiv, ein sehr kindlicher Glaube. Ich stimme zu, ich habe keine Vorstellung, wie so ein Wiedersehen aussieht. Das wäre jetzt auch irgendwo nicht hilfreich. Das wird ganz, ganz anders sein, als wir das mit menschlichen Begriffen uns ausmalen. Aber zu sagen, die Menschen verschwinden nicht einfach im Nichts, auch Beziehungen verschwinden nicht einfach im Nichts. Das hat für mich auch etwas mit dieser Hoffnung zu tun. Und deswegen sage ich diesen Satz auf Wiedersehen. Ich versuche ihn, sage ich mal so, mit derselben kindlichen Frömmigkeit auch zu sagen, im Hinblick auf all die Menschen, die mir wichtig waren.
Wir haben jetzt im Gespräch schon öfter über Beziehungen gesprochen und auch über Einsamkeit. Herr Professor Nagel, viele Menschen wünschen sich bestimmt, dass sie nicht allein sterben. Die Corona-Pandemie hat aber da auch vieles zunichte gemacht. Was haben Sie als Arzt, Philosoph und Theologe in dieser Zeit jetzt als besonders schwierig erlebt?
Also besonders schwierig ist natürlich tatsächlich die Vereinsamung. Und ich glaube schon, dass als Gesellschaft insgesamt, gar nicht als Individuen oder Institutionen, wir uns ein Stück weit schuldig gemacht haben, aus der Hilflosigkeit heraus, in der wir durch diese besondere Herausforderung der Pandemie gestellt waren, Menschen eben tatsächlich alleine und ohne Begleitung gehen zu lassen, aus einem vermeintlichen Schutzgedanken heraus, aus, wie gesagt, einer Unsicherheit heraus, wie man mit der Gesamtsituation umgehen soll. Der Wunsch von den meisten Menschen, wenn man Umfragen sich anschaut, wenn man Gespräche führt, ist natürlich ein sehr behütetes, in der Gemeinschaft von Menschen, die einem lieb und teuer sind, getragenes Auf Wiedersehen zu sagen, um mal Karl Kardinal Lehmann dann aufzunehmen. Und wenn das nicht gelingt, dann sind natürlich Ängste, dann sind Sprachlosigkeit, dann sind Unsicherheit die charakterisierenden Merkmale der Situation, nicht nur für denjenigen, der geht, sondern auch für diejenigen, die bleiben. Und wenn ich von Schuld auf uns geladen etwas sage, dann meine ich, dass wir da traumatische Erlebnisse von einer großen Anzahl von Menschen in unserem Land haben. Die Feier des Bundespräsidenten anlässlich eben der vielen Verstorbenen zur Corona-Pandemie hat das, glaube ich, nochmal sehr richtig zum Ausdruck gebracht, dass wir als Gesellschaft auch hier gefordert sind, diese Schmerzen, diese Verlorenheit, diesen Verlust noch einmal anzusprechen, ihn nicht einfach auszublenden, zum Alltag in Anführungsstrichen überzugehen, weil wir hier ganz konträr zu allem, was Menschen sich wünschen, was wir uns wünschen, was die Bemühungen sind von einer Hospizbewegung, von der Palliativmedizin, von vielen Entwicklungen gesellschaftlicher Art, in eine Situation geraten sind, die viel Leid und viel Schmerz verursacht hat.
Frau Büdenbender, Sie haben in der Corona-Zeit selbst erlebt, in mehreren Todesfällen Ihrer Familie und in Ihrem engen Freundeskreis, dass es Einschränkungen gab. Ich frage mich, ob es vielleicht eine Entwicklung gibt, die sich jetzt in unserer Gesellschaft weiter fortsetzt und ausweitet, dass vielleicht auf dem Friedhof nicht mehr kondoliert wird, dass auf den traditionellen Trauerkaffee verzichtet wird. Wie wirkt sich das Ihrer Meinung nach aus?
Also ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann mir für mich zumindest nicht vorstellen, dass sich da neue Rituale entwickeln, die im Grunde genommen sparsamer sind, in Anführungszeichen, was die persönliche Zuwendung angeht. Denn darum geht es ja im Grunde genommen. Wenn ich kondoliere, wenn ich einen Beerdigungskaffee mache, einen ganz traditionellen, dann knüpfe ich ja Beziehungen und die Beziehungen helfen mir, über diesen Trauerfall, über diesen Verlust hinwegzukommen und zeigen mir auch, dass ich in einer Gemeinschaft bin, im besten Falle. Also, dass Menschen dabei sind, die den Tod des Menschen auch betrauern, die ihn gekannt haben oder sie gekannt haben und dann ja gemeinsam versuchen, das zu verarbeiten, was da passiert ist. Ob sich das auf Dauer ändern wird, kann ich jetzt keine verlässliche Prognose abgeben. Aber nach dem, was ich jetzt später erlebt habe, auch an Trauerfeiern, ist das wohl nicht so. Ich habe allerdings auch vorher schon, war ich auf Trauerfeiern beziehungsweise auf Beerdigungscafés, die sehr reduziert waren und die wo nicht mehr alle so dabei waren, zum Beispiel aus unserem Dorf. Also ich glaube, da hat sich vorher schon was geändert. Und wenn ich es richtig sehe, hat sich auch die Art und Weise geändert, wie wir unsere Toten bestatten. Also meine Patentante, die Mutter meiner Mutter, die hat die Form gewählt, in einen Wald zu gehen und einen Trauerwald und ist dort bestattet worden. Ich glaube, die Form haben sich schon vorher begonnen zu ändern, auch in relativ traditionellen Gesellschaften. Aber ich fände es natürlich sehr schade, wenn sich diese Beziehungsarbeit verschwinden würde, wenn dieses Ritual gehen würde. Ich glaube, das wäre ein echter Verlust, denn Trauern meine ich, wenn ich die teile, dann wiegt sie nicht so schwer. Und ich denke, mein Eindruck ist, dass zumindest das Bedürfnis nicht geringer geworden ist.
Was Sie eben schon erwähnt haben, Herr Professor Nagel, ist, dass Sie haben nochmal verwiesen auf Hospize. Inwiefern können Hospize etwas auffangen im Zusammenhang mit der Frage, wie stirbt jemand? Stirbt jemand einsam oder stirbt jemand sozusagen begleitet oder behütet?
Ja, ich glaube, die Hospizbewegung ist ja eine sehr eindrucksvolle. Und sie zeichnet sich dadurch aus, dass sehr viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren. In einem Bereich, wo man erst vielleicht doch Berührungsängste hat und wo man denken würde, naja, das möchte ich eher ausblenden, beziehungsweise die Mehrheitsgesellschaft, das ist das, was Elke gerade gesagt hat, hat in den zurückliegenden Jahrzehnten es vermehrt ausgeblendet, ja zum Teil ganz aus unserer Wahrnehmung herausdiffundieren lassen. Und da kommt eine Bewegung, wo deutlich wird, nein, das darf so nicht sein. Wir brauchen Orte, wir müssen neue Orte schaffen. Wir müssen uns nochmal daran erinnern, was tut uns als Begleitende, was tut den Menschen, die sich verabschieden, gut in schwierigen Krankheitssituationen. Und dazu wollen wir Orte schaffen. Also von daher ist die Hospizbewegung sicherlich auch eine Gegenbewegung, eine ganz wesentliche Gegenbewegung im Hinblick auf die Situation der Ausgrenzung des Sterbens aus einer, ich sag mal, radikal positivistisch denkenden Gesellschaft, die sagt, es kommt nur darauf an, was ich und heute und an Verbrauch und Energie mir zuwächst und nicht mehr das, was uns als Gesellschaft, als Gruppe, als Schöpfung insgesamt betrifft, wichtig ist. So. Und deshalb, ja, Hospize haben etwas verändert. Ich komme noch bin in den 70er Jahren als Schüler, junger Schüler ins Krankenhaus gegangen und habe dort, als Pflegehelfer in Anführungsstrichen, weiß nicht, ob ich viel helfen konnte, aber das, was ich getan habe, hatte irgendwie bei den Mitarbeitenden den einen oder anderen Sinn. Da bin ich in einen Krankenhauskontext gekommen, Sterben in das Bad ausgelagert wurde, ins Stationsbad, weil niemand damit recht noch umzugehen wusste und es eben auch als Niederlage empfunden wurde, einer modernen, sich weiterentwickelnden Medizin, dass Menschen sterben. Das wollte man auch im Krankenhauskontext nicht mehr wahrnehmen und es hat sehr lange gebraucht, zum Teil bis heute gebraucht, dass wir Abschiedsräume auch in Krankenhäusern wieder erkennen als notwendig und bedeutsam. Also von daher ist das sicherlich ein ganz wichtiger und zentraler Entwicklungsschritt, der aber auch nicht dazu führen sollte, nun wieder diese neuen Räumlichkeiten als Selektion zu verstehen unter dem Motto, im Hospiz ist ja alles gut, in der Palliativmedizin ist alles gut, dann brauchen wir nicht mehr weiter über das Thema zu reden.
Wenn wir gerade bei Krankenhaus sind, Krankenhausseelsorge, auch die muss sich ja öffnen. Es sind viel weniger Menschen kirchlich gebunden und ich kann dazu jetzt ganz persönlich die Erfahrung anfügen, dass meine Mutter im Krankenhaus im Sterben lag und der Arzt wies uns dann von sich aus auf die Möglichkeit der Klinikseelsorge hin. Das Angebot haben wir gern angenommen und da wurde dann auch gar nicht gefragt, wer hier ist in der Kirche und wer nicht. Es war sehr freundlich und sehr würdevoll und es wurde eine wirklich bereichernde Erfahrung. Herr Bischof Kohlgraf, das Bistum Mainz hat, wie andere Bistümer auch, einen Sterbesegen veröffentlicht als Faltkarte und im Internet, sodass auch Menschen zum Beispiel, wenn jemand im Altenheim oder daheim stirbt und keine Seelsorgerin, kein Seelsorger da ist, am Sterbebett das gemeinsam sprechen und beten können. Dazu gehört ein Segen für den sterbenden Menschen und auch ein Segen für die Angehörigen. Was hat das für einen Sinn? Was bewirkt das Ganze Ihrer Ansicht nach?
Was Professor Nagel sagt, ist ja komplett richtig. Also, dass Hospize ein Ort des Sterbens sind, wo Menschen begleitet werden, aber eben auch die Familie. Und wir erleben auch in der Seelsorge eine große Sprachlosigkeit von Menschen. Sie wollen auch etwas mitgeben, auch dem Sterbenden. Sie wollen auch für sich etwas haben, auch im spirituellen Sinne. Und da fehlen einem aus verständlichen Gründen die Worte. Und wir haben vom Bistum Mainz angeboten, ein Fallblatt Sterbesegen, was wirklich jeder nehmen kann in einer Situation als eine Hilfe, als ein Gerüst, um Sterbende auch zu begleiten. Ich habe es auch in der eigenen Familie erlebt, als die Großmutter starb, dass die Verwandtschaft da stand und im Grunde nicht wusste, was man jetzt sagen soll. Mit großen Floskeln kommt man da nicht weiter. Ich habe dann damals Rosenkranz gebetet. Ich wäre vielleicht froh gewesen, wenn ich so etwas gehabt hätte wie einen Sterbesegen, an dem ich mich orientieren kann.
Wir haben bei diesem Gespräch die Idee, was kann ich aus Sterben und Tod für das Leben lernen? Welche Konsequenzen ziehe ich daraus für das Leben? Und fragen wir doch mal Patientenverfügung. Wer von Ihnen hat eine?
Ja, wir haben eine. Ja, doch, das erschien uns dann doch sehr sinnvoll, weil ich glaube, das ist auch ein Zeichen der Fürsorge für diejenigen, die bleiben oder weiterleben erstmal ohne uns. Zu wissen, was dann geschehen soll, ist, glaube ich, hilfreich in einer Zeit, die einen vielleicht in große Verwirrnis auch stürzt, weil man so traurig ist. Ich finde das schon sehr, sehr, sehr richtig, dass man das macht und sich damit auseinandersetzt. Und waren die jungen Freiwilligen bei der Diakonie, die haben, wie ich fand ein sehr schönes Motto, über das Sterben zu reden, hat noch niemanden umgebracht. Das fand ich irgendwie, das hat mir gut gefallen, weil es auch auf eine etwas humorvolle Weise, wenn man so sagen möchte, dazu aufruft, sich damit auseinandersetzt, und vielleicht nimmt das dem Ganzen auch etwas die Schwere, obwohl es ist eben so. Jeder Mensch muss irgendwann gehen, und sich darauf vorzubereiten, ist für einen selbst sehr wichtig, aber ich glaube auch für die Menschen, mit denen man zusammenlebt.
Zum Schluss ist es so, das ist ja auch die Frage, wie man sein Leben gestaltet. Frau Büdenbender, Carpe diem, nutze den Tag. Das kann man natürlich so als Lebensmotto nehmen. Ich bin gesund, ich bin fit, also versuche ich den Tag zu nutzen. Das erwähnen Sie auch in Ihrem Buch. Setzt man sich damit nicht auch unter Druck, dass jeder Tag so perfekt durchorganisiert und erfolgreich sein muss?
Ich glaube, man muss Carpe diem einfach richtig verstehen. Ich denke, nutze den Tag so, dass du denkst, deine Bedürfnisse oder auch die Bedürfnisse der Mitmenschen, der Menschen, mit denen ich zusammenlebe, sind in einer liebevollen Weise aufgefangen und erfüllt. Und das heißt für mich beileibe nicht, dass ich nun morgens anfange, erst Sport zu machen, bevor ich dann ins Gericht gehe, da meine Akten durchhaue und in Anführungszeichen bitte und dann noch später abends noch irgendwas anderes machen. Nein, ich finde, Carpe diem heißt im Grunde genommen, schätze es, dass du da sein darfst, dass wir hier ohne Krieg leben können, dass die Erde auch sehr schön sein kann, dass ich Menschen habe, die um mich sind. Für mich bedeutet Carpe diem, verbittere nicht, sondern sage dir, dass es etwas Schönes gibt und dass wir dankbar sein sollen auch. Also ich meine, das heißt nicht, dass ich auch mal schlechter Laune bin. Also das bin ich schon auch. ich finde, das ist für mich Carpe diem. Schätze es einfach, was du hast.
Ja, Herr Professor Nagel, Sie haben sich das auch sozusagen als einen Ihrer Leitsätze genommen. Produktiv sein, erfolgreich sein, sich ehrenamtlich engagieren. Müssen Sie da nicht aufpassen, dass Sie da zu sich selbst zu unerbittlich sind?
Also man kann natürlich viel über protestantische Arbeitsethik diskutieren, aber der Podcast, in dem wir das primär tun sollten, nein. Ich glaube, das, was Elke Büdenbender gerade gesagt hat, nämlich das Verständnis der Aufmerksamkeit für den Tag. Wenn ich mal auf mein eigenes Leben schaue, dann ist es schon so, dass ich versuche, morgens, wenn ich aufstehe und abends, wenn ich ins Bett gehe, nochmal einen kurzen Moment innezuhalten und zu reflektieren, in welchem Kontext ich lebe. vielleicht auch die Dinge, die einem nicht so gelungen sind oder wo man vermeintlich nicht das Richtige getan hat, da auch um Vergebung zu bitten und sich immer wieder klar zu machen, dass man im Großen und Ganzen existiert, also nicht für sich alleine und schon gar nicht aus eigener Kraft, sondern eben in einem Sinne einer Schöpfung wirklich sein Leben leben darf. Und das ist eben ein Geschenk, das sehe ich so. Ein Leben ist ein Geschenk. Und auch alle Herausforderungen, die im Leben auf einen zukommen, versuche ich so zu sehen. Das ist nicht immer leicht, gerade wenn man das Gefühl hat, die Dinge gehen in eine völlig falsche, in eine moralischen und ethischen Fundament widersprechende Richtung, dann ist es manchmal sehr schwer. Aber diese Aufmerksamkeit zu behalten, ich glaube, das ist wichtig. Und dann kommt automatisch natürlich die Endlichkeit immer wieder mit ins eigene Betrachtungsfeld. Und das, was dann die wichtigste Rolle spielt, ist die Gegenwart. Nicht das, was war und nicht das, was kommt, sondern handeln und existieren tun wir in der Gegenwart. Und ich glaube, das ist gerade auch in der Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit eine wichtige Perspektive, von der aus man darauf zugehen kann.
Herr Bischof Kohlgraf, vor dem Hintergrund, dass Sie schon in jungen Jahren diese schmerzvolle Erfahrung, die Endlichkeit des Lebens gespürt und erfahren haben, liegt auch Ihnen sicher vieles daran, Ihr Leben gut zu gestalten. Wenn Sie jetzt etwas Konkretes herausnehmen, was genau ist Ihnen aus diesen Erfahrungen heraus wichtig?
Die Dankbarkeit kann ich gut teilen. Ich würde für mich noch sagen, schieb wichtige Dinge nicht ewig vor dir her. Also Themen von Versöhnung etwa, Themen, die geregelt werden müssen. Es gibt halt auch den Satz im Evangelium, wir kennen weder den Tag noch die Stunde. Ich habe keine Garantie, dass ich den nächsten Tag erlebe. Deswegen diesen Tag wirklich als Geschenk nehmen. Ich würde aber für mich auch ein Stück Gelassenheit sehen. Carpe diem hieße für mich, ich muss aus diesem Tag nicht das Letzte an Glück herauspressen. Ich habe eine ganze Ewigkeit Zeit, Glück zu genießen.
Das war jetzt ein Schlusswort.
Ja, das ist sehr schön.
Sterben, Tod und was wir daraus fürs Leben lernen können. Wir haben hier sehr persönliche Worte gehört in diesem Gespräch, Erfahrungen und Einschätzungen. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Büdenbender.
Dankeschön, ich habe mich sehr gefreut, danke.
Herzlichen Dank Ihnen, Herr Professor Nagel.
Sehr gerne, vielen Dank auch von meiner Seite.
Und vielen Dank auch Ihnen, Herr Bischof Kohlgraf.
Und Ihnen, Frau Schneider, für die Moderation. Vielen Dank.
Ja, danke schön.
Wir melden uns wieder mit der nächsten Folge des Podcasts Lebensfragen Mitte des kommenden Monats. Hoffentlich sind Sie wieder dabei. Haben Sie eine gute Zeit. Bis bald.
Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.